Ich habe ja nicht weit, genau. Ich habe gerade überlegt, wer bei uns der Palmesel war heute Morgen. Ich glaube, wir sind eigentlich zeitgleich aufgewacht, vom gleichen Wecker. Kann man es auf die Katze schieben? Ich glaube, die haben länger gepennt wie mir. Genau, der Kater war es. Ja, aber anderes Thema. Gestern Abend habe ich ausnahmsweise mal nicht die Predigt für heute vorbereitet. Normal bin ich da immer ein wenig spät dran, aber die Woche hat es ein wenig bälder geklappt. Nee, wir waren gestern Abend noch im Kino und wir haben Dune 2 angeguckt. Also so geht es um so einen Wüsteplanet. Und also ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Filmfan. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde so Filme, also ich finde generell Filme gut. Und ich muss sagen, der erste Teil von Dune, der hat mich nicht ganz so gepackt, weil ich finde, ein Film muss schon mal gut anfangen. Muss eine gute Einleitung haben, gute Sequenz am Anfang, damit mich der Film packt. Und ich habe den schon mal, was weiß ich, vor einem Jahr habe ich den mal angefangen zu gucken. Das habe ich nämlich gesehen, weil der Zeitstempel im Streaming war bei 10 Minuten. Da habe ich gedacht, okay, den habe ich schon mal angefangen. Und der hat mich damals nicht gepackt. Das wusste ich dann wieder, wo man zusammen geguckt habe dann. Aber er war dann doch relativ gut. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Aber was ich damit sagen will, für mich muss ein guter Film mit einer guten Szene, mit einer guten Einleitung anfangen. Und ich habe da mal was mitgebracht. Wer kennt den Film? Also das ist jetzt ein bisschen einfach zum Starten. Wer weiß, was das für ein Film ist? Das ist so die erste Szene in diesem Film. Ja, nicht ganz weit weg. Micha brennt schon auf der Zunge. Ja, Star Wars Episode 4, genau. Da ist die epische Verfolgung. Genau, das war eigentlich der erste Film, der rausgekommen ist, aber Episode 4 heißt es. Da wird so eine kleine Korvette von so einem riesen Sternzerstörer verfolgt. Also finde ich klasse, die Szene. Hier, das, man sieht es vielleicht ein wenig schlecht und da ist auch noch so 4K irgendwas eingeblendet, aber das ist Herr der Ringe, das verrate ich schon mal. Also das ist auch, finde ich, eine relativ gute Einleitung in den Film, weil da wird so kurz mal die Geschichte von mehreren tausend Jahren in 3-4 Minuten zusammengefasst, finde ich klasse. Und Martin, Katrin, das wäre was für euch, was ist das? Ja, was für einer? Ich stehe immer im Weg, ja, Casino Royale, genau. Fand ich auch richtig gute Einleitung in den Film. Und ja, warum erzähle ich das jetzt? Also so Einleitungen sind nicht nur ganz nett manchmal oder catchen einen dann in die Filme, sondern je nach Geschichte oder Film sind die manchmal einfach auch notwendig, um Dinge zu erklären, die dann später nochmal kommen oder um irgendwie schon mal einen Hinweis zu geben auf irgendwas, was noch kommt. Und je nach Film, wenn die Einleitung fehlt, macht der ganze Film am Ende irgendwie keinen Sinn. Und Palmsonntag, finde ich, passt da irgendwie auch ganz gut in diese Reihe. Das ist irgendwie sowas wie die Eröffnungsszene für die Geschichte der Menschheit, würde ich mal behaupten. Wir schauen uns heute mal 4 Personen genauer an, durch die wir vielleicht ein bisschen besser verstehen können, warum Jesus eigentlich nach Jerusalem gegangen ist und warum das nötig war. Dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Johannes 12, die Verse 1 bis 3. Ich lese mal schön vor. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und noch in Ergänzung dazu, das ist nämlich die gleiche Szene, steht aber in Markus, Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Also das Ganze spielt sich praktisch im Haus von Simon ab. Und wer es nicht weiß, Martha, Maria, Lazarus, das waren Geschwister. Ja, jetzt fangen wir doch mal mit diesem Simon an. Das war der Gastgeber. Jesus war in seinem Haus und wir erfahren oder haben jetzt gerade gehört, dass Simon mal aussätzig gewesen war. Und das finde ich ziemlich interessant. Aussätzige, die hatte zur Zeit von Jesu keine Gemeinschaft mit anderen. Also die wurde weit außerhalb von den Städten und Dörfern irgendwo isoliert, haben sozusagen in Quarantäne gewohnt, das kennen wir vielleicht noch von Corona, und jeglicher Kontakt mit anderen war strengstens verboten. Und ich meine, ich habe gerade gesagt Corona, bei uns war das vielleicht noch ein bisschen angenehmer, man konnte vielleicht noch Skype, daheim Fernsehen gucken. Das ging ja eigentlich noch relativ gut, man kann sich sogar Essen nach Hause liefern lassen. Aber damals isoliert zu sein von anderen, von der Gemeinschaft, das muss richtig hart gewesen sein. Und ich stelle mir vor, dass nicht der Aussatz an sich, also diese Krankheit, das Heftige oder das Schmerzhafte an der ganzen Sache war, sondern vielleicht eher so die Isolation von der anderen, von der Gemeinschaft. Ich glaube, das hat dem Simon vielleicht viel mehr zugesetzt als die Krankheit an sich. Naja, aber Jesus ist jetzt in diesem Haus von Simon und die genaue Geschichte wird eigentlich gar nicht erzählt, aber Jesus muss Simon zuvor geheilt haben. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, Jesus hat Simon nicht nur geheilt, was natürlich extrem wichtig und wundervoll ist, aber es hat noch eine tiefere Bedeutung. Nämlich Jesus hat dafür gesorgt, durch diese Heilung, dass Simon wieder in diese Gemeinschaft zurückkehren konnte. Diese Ausgrenzung, die Trennung von den Menschen, die ihm lieb waren, die Isolation, die wurde rückgängig gemacht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus ist nach Jerusalem gegangen, um Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuholen. Und das geht nur, indem Barriere weggenommen werden. Bei Simon war es die Krankheit, die ihn von anderen Menschen getrennt hatte. Aber was ist es bei uns? Was trennt uns? Jetzt vielleicht nicht von anderen Menschen, aber was trennt uns von Gott? Das ist doch meine Schuld, meine Sünde, die Scham. Das ist das, was mich von Gott trennt. Und Jesus ist gekommen, um das wieder in Ordnung zu bringen, um das zu heilen, um die Barriere wegzunehmen und uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzurufen. Das ist so mal der erste interessante Aspekt. Einfach nur mal zum Nachdenken. Wir gehen mal weiter zu diesem Lazarus. Lazarus, das war ein guter Freund von Jesus. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte. Lazarus war krank und ist gestorben. Und auch bei Lazarus hat Jesus ein wahres Wunder gewirkt. Er ging zum Grab, als er schon gestorben war, ließ den Stein wegwälzen und rief Lazarus raus. Und was ist passiert? Lazarus kam quicklebendig aus dem Grab. Das ist für mich so eins der für mich persönlich eins der krassesten und bewegendsten Wunder, die Jesus, also von denen uns so berichtet wird, was Jesus getan hat. Weil es wird auch berichtet, weil Lazarus ein Freund von Jesus war, dass es Jesus selber auch tief bewegt hat. Aber auch hier gibt es nochmal ein anderes Wunder. Das eigentliche Wunder, also ein zweites Wunder, sage ich mal, ist das, was Jesus zu Martha gesagt hat, zu dieser Schwester vom Lazarus. Denn er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Lazarus, der später irgendwann wieder gestorben. Aber das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hat nicht nur eine Auswirkung auf die Gemeinschaft mit Gott und untereinander, wie man es jetzt bei diesem Simon gehört habe, sondern auch auf das, was über das irdische Leben auf dieser Welt hier rausgeht. Weil wir wurden nicht für diese Welt hier geschaffen. Wir wurden für die Ewigkeit geschaffen. Und das Leben, das ist mit dem Tod nicht zu Ende, sondern es geht eigentlich erst richtig los. Und deswegen ändert sich meine Perspektive. Ich weiß, dass all mein Schmerz, all meine Tränen, all meine Niederlage, all das wird vorbeigehen, denn es wird der Tag kommen, wo ich bei Jesus bin, ganz nah. Das ist der zweite Aspekt, den ich euch näher bringen wollte. Jetzt kommen wir noch zu den beiden Schwestern. Fangen wir mal mit Martha an. Wie gesagt, die Schwester von Lazarus. Wir haben ja gelesen, dass es ein Festmahl war. Und die drei Geschwister waren da und ich denke da manchmal so, oder in der Vorbereitung habe ich so ein bisschen dran gedacht, wie das ist, wenn es bei meinen Eltern, wenn da Geburtstag gefeiert wird. Ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht auch so ist, aber dann wird am Sonntag Verwandtschaft eingeladen oder vielleicht manchmal auch am Samstag und früh morgens um 6:30 geht der Staubsauger an, es wird gebacken, es riecht gut, das Haus wird auf Vordermann gebracht, das muss auch vorzeigen kann. Und nachher, es gibt alles, also wirklich alles. Nachtisch, Hauptspeise, Vorspeise und alles dreierlei und mehr als genug. Und naja, meine Eltern, die bewirten die Gäste, würde ich mal behaupten, relativ gut. Und genau das hat die Martha hier eigentlich auch gemacht. Sie hat die Gäste bedient und sie hat damit einen enormen Dienst geleistet. Denn was hat sie letztlich gemacht? Sie hat andere Menschen ermöglicht, in Jesu Gegenwart zu sein und ihm zuhören zu können, weil die andere sich um nichts kümmern musste. Martha hat also einen Dienst geleistet, indem sie andere Menschen ermöglicht hat, in Kontakt mit Jesus zu kommen. Und Tina hat es vorher schon gesagt, das erleben wir hier auch in der SV. Wie viele engagieren sich hier, übernehmen verschiedene Aufgaben, Technik, Moderation, Türbegrüßung, alles Mögliche. Aufgabe, die übernommen werden, damit andere Zeit haben und den Kopf frei haben für das, um was es eigentlich geht. Um die Beziehung zu Gott, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist nicht nur wertvoll, sondern das ist auch unser Auftrag als Christen. Ja, und diese andere Person, die Maria, da haben wir gerade vorher gehört, die hatte mal einen halben Liter kostbares Öl gebracht, hat die Füße von Jesus gesalbt und sie mit ihrem Haar getrocknet. So gut, dass es im ganzen Haus eigentlich nach diesem Öl gerochen hat. Und naja, ich kann mir so richtig vorstellen, wie so diese Empörung dann in den Jüngern emporgestiegen ist. Oh, das teure Öl, das hätte man verkaufen können. Wie viele Arme hätte man damit helfen können und was für eine Verschwendung. Und ich denke mal, also steht nicht geschrieben, aber ich denke mal, gedacht haben das wahrscheinlich viele Jünger, aber ausgesprochen hat es nur einer, nämlich der Judas, der später auch Jesus verraten hat. Aber wie hat Jesus dann darauf reagiert? Er hat zu Judas gesagt, lass sie. Sie hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Die Maria hat also ebenfalls einen Dienst geleistet. Sie hat nämlich Jesus selbst den Dienst erwiesen, indem sie Jesus das Kostbarste gegeben hat, was sie wahrscheinlich hatte. Sie hat letztlich dazu beigetragen, dass Jesus sein Werk vollenden konnte. Es war also einfach nötig. Und auch Maria kann hier unser Vorbild sein. Auch wir sollen unser Bestes, unser Kostbarstes dazu investieren, Jesus die Ehre zu geben. Und ich habe mir so überlegt, was können wir eigentlich Jesus schenken? Also wenn ich jetzt daheim gucke, halbes Liter Öl kann ich wahrscheinlich entbehren, aber es ist nicht mehr so kostbar und wertvoll, wie das früher vielleicht mal war. Aber für mich persönlich, und das kann bei jedem aber anders aussehen, für mich persönlich ist es, glaube ich, die Zeit. Also wenn ich angucke, meine Woche vollgepackt bis oben hin, Hand aufs Herz, wie viel Zeit bleibt da noch für die Beziehung mit Gott? Wir können Gott nicht viel anbieten. Wer sind wir schon, dass wir unserem Schöpfer gegenübertreten können und was können wir ihm anbieten? Viel ist es nicht, aber wir können ihm unsere Zeit schenken. Und ich glaube, das ist zumindest bei mir mit das Kostbarste, was man Gott schenken kann. Und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, sich Zeit für ihn zu nehmen. Ja, das waren jetzt die vier Personen. Nochmal schön die Zusammenfassung. Palmsonntag ist also vorbereitet. Jesus will Gemeinschaft ermöglichen und uns das ewige Leben schenken. Und an Martha und Maria sehen wir, wie wichtig es ist, Dienst an andere Menschen und Dienst an Gott selber zu leisten. Und wie wichtig es ist, unser Herz zu öffnen, um andere zu dienen, damit die näher zu Gott kommen können und auch um Gott selbst die Ehre zu geben. Aber jetzt kommt das eigentlich große Finale. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen, die stehen am Straßenrand und jubeln mit Palmzweige in der Hand, während Jesus auf einem Esel in die Stadt einzieht, auf einem Fülle. Und sie rufen Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Und Hosianna, das kommt vom hebräischen Wort Hosianna, hat eigentlich zwei Bedeutungen. Zum einen ist es ein Jubelruf, so im Sinne von sei gesegnet oder sei gepriesen. Und zum anderen, das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung, ist es ein Hilferuf und heißt, oder heißt einfach Herr, hilf, oder kann so übersetzt werden. Das heißt, die Menschen, die jubeln nicht nur Jesus zu, sondern sie erhoffen sich auch Hilfe von dem, der da kommt. Und wir wissen ja, wie es weitergeht. Jesus, er ist auf der Zielgerade, es gibt keinen Weg mehr zurück. Eine große Menschenmenge begleitet ihn und die Menschen öffnen sich für ihn. Aber ich frage mich, woher kamen denn die ganze Menschen? Woher wissen die denn das alles? Die Menschen, die haben was mit Jesus erlebt. Die haben was mit Gott erlebt und es hat sie verändert. Und sie haben das weitererzählt. Sie haben die Botschaft weitererzählt von dem, was Jesus getan hat. Und ein Stück weit sind auch diese Menschen am Straßenrand unsere Vorbilder, indem wir ebenfalls weitererzählen, was Jesus getan hat. Diese Menschen, die heißen Jesus willkommen und so zieht er in Jerusalem ein. der König kommt. Palmsonntag ist inzwischen Geschichte. Es geht natürlich um die Vorbereitung aufs Kreuz und auf die Auferstehung an Ostern. Aber was könnte Palmsonntag noch bedeuten? Warum ist Palmsonntag noch so wichtig? Wir haben es ja gerade gehört, da waren Menschenmassen auf der Straße. Und es ist klar, die haben sich zum Passafest versammelt und das war ein Wallfahrtsfest. Und aus alle Ecke und Ende der bekannten Welt sind gläubige Menschen nach Jerusalem gekommen. Die ganze Welt schien da versammelt und eigentlich das ganze Weltgeschehen auf einen Punkt, nämlich auf Jerusalem, konzentriert. Und sowas Ähnliches wird nochmal passieren. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Steht in Offenbarung 7. Das kommt uns irgendwie ganz schön bekannt vor, wenn wir jetzt nochmal die Geschichte von Palmsonntag uns in Erinnerung rufe. Dieser Moment ist uns aber für die Ewigkeit verheißen, nämlich dann, wenn das Leben hier irgendwann mal vorbei ist. Und da wird auch eine riesige Menschenmenge vorm Thron stehen, vor Gott selbst stehen und ihn preisen und feiern. Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass du und ich, dass wir dort mitfeiern können an dem Tag. Und um da dabei zu sein, ist es wichtig, nicht an Palmsonntag stehen zu bleiben. Der Weg zu Gott führt alleine über Karfreitag, übers Kreuz und über die Auferstehung an Ostern. Und um den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, Palmsonntag als Einleitung hat also die Weiche gestellt für das, was passiert am Kreuz, an Karfreitag und an Ostern mit der Auferstehung und auf das, was in Ewigkeit bei Gott passieren wird. Palmsonntag deutet also schon mal an, wie so ein Teaser bei einem Film, was bald passieren wird. Und anhand von deinen vier Personen, die wir jetzt heute gehört haben, können wir vielleicht noch einen Tick besser verstehen oder noch einen Tick nuancierter verstehen, was das Kreuz für uns bedeutet und was die Mission von Jesus ist. Also kurz gesagt, Palmsonntag ist wie eine gute Einleitung bei einem Film und ist nötig, um das Ganze überhaupt komplett zu verstehen und zu erfassen. Lässt du dich drauf ein? Lässt du dich von dieser Einleitung packen, also anders wie ich bei Dune? Und lässt du dich in diese große Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen hineinziehen? Mit dem Kreuz als ultimativer Liebesbeweis? Fragezeichen. Ich bete noch. Wer kann, darf aufstehen, aber ihr dürft auch ganz sitzen bleiben, wie ihr möchtet. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diesen guten Morgen heute. Du bist nämlich, der ihn gut macht. Deine Gemeinschaft, Herr, ist es, die uns erfüllt und nach der wir uns sehnen, Herr. Und es ist ein Privileg, dass wir den Gottesdienst feiern dürfen mit dir in der Mitte, Herr. Und Jesus, die Weiche sind gestellt für das, was passiert an Karfreitag und an Ostern. Du hast die Weiche gestellt, du selbst hast alles auf dich genommen, um die Barriere niederzureißen, die zwischen uns war. Du selbst warst es, der ans Kreuz gegangen ist, als ultimativer Liebesbeweis an uns Menschen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns jetzt, unser Herz zu öffnen in dieser Woche für dich, indem wir uns vielleicht einfach mal bewusst Zeit nehmen und nochmal drüber nachdenken, was du für uns getan hast und was es eigentlich bedeutet und wie sehr es die Weltgeschichte verändert hat. Und du siehst, Herr, wie es uns geht. Du kennst uns durch und durch besser, als wir uns selber kennen. Du weißt, was bei jedem gerade dran ist. Ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, ob wir trauern, ob wir jubeln, Herr. Du kennst uns. Und dafür danken wir dir. Und wir möchten dich einfach bitte, mach uns bereit, da wo wir sind, dich zu empfangen. Jeden Tag aufs Neue, jetzt nicht nur an Ostern, sondern auch im Alltag, Herr, immer wieder. Indem wir uns Zeit nehmen, dir Raum geben, damit du wirken kannst in unserem Leben. Und so bitte mir dich noch für den restlichen Sonntag heute, für das, was kommt, Herr, für diese Karwoche und für Ostern. Segne du uns, geh du mit uns und sei du unser Kompass, dem wir immer nachfolgen können. Amen.